sprechen zueinander.
Rund 20 Menschen haben sich im Studio Jivamukti versammelt, um gemeinsam Yoga zu üben. Sie haben Matten vor sich ausgerollt, wirken ruhig und konzentriert. In Jivamukti-Studios wird versucht, das traditionelle Yoga mit unserer westlichen Lebenswelt zu verbinden. Nicht immer ist das so einfach, sagt Trainerin und Miteigentümerin Antje Schäfer.
Es gibt bestimmt auch den Vorwurf, in Anführungsstrichen, dass das ja kein Yoga ist, was gemacht wird im Westen. Wo ich auch gar nicht unbedingt sagen würde, dass es nicht stimmt.
6 Millionen Menschen praktizieren in Deutschland inzwischen Yoga. Was sie darunter verstehen, ist allerdings sehr unterschiedlich. Von Klangschalen-Experimenten mit wallenden Gewändern bis zum reinen Fitness-Workout. Vieles heißt in Deutschland Yoga. Für den Indologen Martin Mitwede von der Universität Frankfurt hat das meiste davon mit der Grundidee des Yoga wenig zu tun.
Wenn mein primäres Bestreben im Yoga ist, einen knackigen Hintern zu bekommen, dann weist das natürlich nicht unbedingt in Richtung einer vertieften Selbsterkenntnis.
Mit diesem Problem hat sich schon Carl Gustav Jung, einer der Gründer der Psychoanalyse, auseinandergesetzt. In den 1930er Jahren kam Yoga im nationalsozialistischen Deutschland schwer in Mode. Jung las die Originaltexte und fand, dass dort eigentlich etwas ganz anderes steht.
Wenn der Yogi Prana sagt, so meint er damit erheblich mehr als bloß Atem. Für ihn klingt beim Wort Prana noch die ganze metaphysische Komponente mit.
Yoga ist aus der Sicht von Jung Metaphysik. Eine philosophische Praxis, Denken mit dem Körper.
Die vielen rein körperlichen Prozeduren des Yoga bedeuten auch physiologische Hygiene, die insofern der gewöhnlichen Gymnastik oder der Atmungsübung überlegen ist, als sie nicht bloß mechanistisch-wissenschaftlich, sondern zugleich philosophisch ist.
Wer in die Quellentexte schaut, stellt fest, hinter Yoga steckt tatsächlich sehr viel mehr als Körperkult und Esoterik. Die Wurzeln der Yoga-Philosophie reichen rund 3500 Jahre zurück. Als erste Grundlagentexte gelten die Veden und besonders ihre späteste Schicht, die Upanishaden, die rund 700 vor Christus entstehen. Sie stellen die Frage nach dem, was den Menschen im Innersten ausmacht.
Woher kommen wir? Wodurch leben wir? Und worauf gestützt?
Und an anderer Stelle?
Wer ist dieses Unsichtbare, das durch meine Augen sieht und durch meine Ohren hört?
Die Grundfrage, die dahinter steht, gibt es etwas, das sich zwischen all dem Vergänglichen und Leidvollen der Welt durchgängig hält, unveränderlich und unsterblich ist, was allem, was ist, zugrunde liegt? Diese Fragen stellen sich zur selben Zeit viele Kulturen. Im antiken Griechenland, aber auch in China, kommen ähnliche Gedanken auf, weshalb der Philosoph Karl Jaspers diese Zeit als Achsenzeit bezeichnet. Allerdings wählt die indische Kultur ihren ganz eigenen Ansatz, sagt Anna Trökes. Sie arbeitet seit Jahren als Yogalehrerin in Berlin und hat ein Buch über die Philosophie des Yoga geschrieben.
Philosophie? Und das ist ein Begriff, den gibt es in Indien selber gar nicht. Die nennen sich selber immer Atma Vidya. Atman ist das Selbst und Vidya ist das Wissen. Also das, was wir Philosophie nennen, nennen sie Wege, um das Selbst zu erfahren.
Das Selbst oder Atman wird zum Kernstück der indischen Philosophie. Es ist dabei aber keinesfalls mit dem Ich zu verwechseln, also dem Ich, das sauer ist, wenn es regnet, das sich nach Urlaub sehnt und keinen Spinat mag. Dieses Ich ist gerade der Gegensatz zum Selbst. Das Selbst ist unser authentischer Kern, der übrig bleibt, wenn wir all das abziehen, also das reine Dasein. Die Inder verstehen es als ewig, formlos, unzerstörbar. Es ist gleichzeitig unser Anteil am göttlichen Urgrund, dem Brahman. Brahman ist kein konkreter Gott mit bestimmten Eigenschaften, sondern eine unpersönliche göttliche Macht, die alles, was existiert, durchweht und ihm eine Ordnung gibt.
Brahman ist der Grund, aus dem alles hervorgeht, in den es sich wieder auflöst und in welchem alle Wesen leben.
In den Lebewesen manifestiert sich Brahman als Atman, also als das Selbst.
Von allem ist es das innerste Selbst. Es ist die Wahrheit. Es ist das Selbst.
Die Upanishaden formulieren dann eine für unser Thema noch entscheidende Frage.
Wie kann ich dieses glückselige, allwaltende, unaussprechliche, von den Weisen realisierte Selbst erkennen?
Verkürzt gesagt, indem ich Yoga praktiziere. In vielen Yoga-Studios steht am Beginn oder am Ende der Praxis das Om. Dieses Om spielt schon in den frühesten Yoga-Texten, den Upanishaden, eine zentrale Rolle.
Wenn man den Atem mit der Silbe Om verbindet, so ist dies als Yoga bekannt.
Das Om wird auch mit einem Bogen verglichen, mit dem wir unser Denken auf ein Ziel richten können. Dieses Ziel ist unser unvergänglicher Kern, das authentische Selbst. Um die Geburt Christi entsteht der wohl wichtigste Yoga-Text, das Yoga-Sutra des Patanjali. Auch er rät, sich das Om immer wieder ins Bewusstsein zu rufen.
Durch diese Übung richtet sich das Bewusstsein nach innen und die Hindernisse auf dem Weg werden überwunden.
Meditationsübungen sind für Patanjali absolut notwendig. Denn das authentische Selbst ist für uns in der Regel nicht zugänglich. Schlimmer noch, wir verwechseln es mit unserem Ich, sagt Patanjali.
Das Nichtverstehen der wahren Natur unseres Seins ist der fruchtbare Boden, auf dem die anderen Leidursachen entstehen.
Das Ich bündelt all das, was unseren Geist beschäftigt. Dazu gehören Urteile über richtig und falsch, Erinnerungen, unser mehr oder weniger gesichertes Wissen, unsere Gefühle, Ängste und Sorgen. Patanjali sagt, alle diese Wahrnehmungen und Eindrücke sind vergänglich, haben keinen Wahrheitsgehalt. Weil wir das aber nicht verstehen, hängen wir an ihnen, sagt Martin Mittwede.
Wenn ich mich an ein bestimmtes Ziel binde, ich möchte dieses Auto besitzen oder dieses Haus oder diese Frau oder diesen Mann, dann gehe ich ja immer von mir selbst weg. Es ist also eigentlich gerade die entgegengesetzte Richtung.
Patanjali formuliert eine gnadenlose Skepsis. Ob Objekte, auf die sich unser Geist bezieht, so oder so sind, hängt vom Betrachter ab. Inwiefern etwas für uns wirklich ist, bestimmen wir also mit unseren Denkmustern, Vorstellungen, Werten, Gefühlen mit. Yoga bedeutet, das zu erkennen und als Scheinwelt zu entlarven, sagt Anna Trökes.
Und zwar in dem Sinne, dass ich ermächtigt werde, mich immer weiter von diesen Konstrukten des Ego zu lösen und des Gewordenseins, und mich immer mehr orientiere hin zu dem in mir, was beständig und ewig ist und was ich eben als unveränderlich und substanziell erfahren kann.
Das Beständige und Substanzielle ist unser wahres Selbst. Erfahren wir das Selbst, erkennen wir auch das Wesen der Dinge. Wenn wir verstehen, dass unsere Konzepte über die Welt im Gegensatz dazu vergänglich sind, verlieren sie ihre Bedeutung und wir können sie vielleicht loslassen. Anna Trökes zitiert die wörtliche Definition des Yoga nach Patanjali.
Yoga ist das zur Ruhe kommen der Aktivitäten des Geistes oder noch ein bisschen prägnanter formuliert, ist das abgeschaltet werden der Aktivitäten des Geistes. Patanjali sagt also, wir müssen völlig hinter alle Konstrukte und Konzepte zurückgehen und das ist Yoga.
Aber wie genau soll das funktionieren? Patanjali nennt insgesamt 8 Elemente. Das Programm bzw. der Weg dorthin ist umfangreich. Es beginnt mit moralischen Regeln, etwa Aufrichtigkeit und Bescheidenheit. Wer beispielsweise nicht stiehlt, dem offenbaren sich Schätze, sagt Patanjali. Die weiteren Stufen enthalten Hinweise zur Meditation, etwa das Singen des Om, und Vorschläge, wie über eine körperliche Praxis der Geist zur Ruhe gebracht wird. Ein eigenes Kapitel widmet Patanjali dabei dem Atem.
Normal ausatmen,
bequem einatmen und in eurem Tempo.
Schon in den frühesten Yoga-Texten, den Upanishaden, bekommt der Atem besondere Aufmerksamkeit. Denn an ihm lässt sich so einiges ablesen, sagt Anna Trökes.
Wenn mir was in den Körper fährt, dann wird mein Atem das auch wieder spiegeln. Und dann haben sie einen Weg entwickelt, wie sie über den Atem sowohl auf den Körper als auch auf den Geist einwirken können.
Diese Elemente finden sich auch im Yoga-Sutra von Patanjali wieder.
Die Unmöglichkeit, den Atem ruhig zu führen, geht einher mit einem Geist, der in Probleme verwickelt ist.
Heißt im Umkehrschluss, wer den Geist beruhigen will, muss hier ansetzen.
Der Geist kommt zur Ruhe, indem wir die Atmung kontrollieren. Vor allem, wenn wir den Fokus auf die Ausatmung legen und auf die Stille, die ihr folgt.
Es geht um die
bewusste Änderung des normalen Flusses von Ein- und Ausatmung. Dies führt endlich zur Auflösung des Schleiers, der das innere Licht bedeckt.
Für Patanjali sind solche Übungen niemals Selbstzweck. Es geht ihm nicht um Entspannung. Atemübungen sind eine philosophische Praxis, die zu einer tiefgründigen Einsicht befähigen sollen.
Die Reinheit des Körpers und Denkens führt zu einem größeren Abstand gegenüber körperlichen Dingen, auch in den Beziehungen zu anderen Menschen. Bewusste und unbewusste Vorgänge werden klarer und es wächst die Neigung und die Fähigkeit, das eigene innerste Wesen zu betrachten.
Das ist wohl auch der Grund, warum er solche Übungen nicht im Detail beschreibt. Auch die Angaben zur Meditation bleiben eher vage. Die Meditationshaltung soll stabil sein, schreibt er, und angenehm. Viel genauer wird er nicht. Körperliche Praxis, Meditation sind eben nur das eine. Doch Yoga ist in der indischen Literatur noch wesentlich umfassender umschrieben. Ein Beispiel dafür liefert die Bhagavad Gita. Sie ist eingebettet in einen umfangreichen Mythos, vergleichbar vielleicht mit Homers Ilias. Wilhelm von Humboldt nannte sie
das schönste, ja vielleicht das einzig wahrhafte philosophische Gedicht, das alle uns bekannten Literaturen aufzuweisen haben.
Entstanden ist sie rund 200 Jahre vor Christus. Über den Autor weiß man nicht viel. In dem Mythos streiten sich die zwei Stränge eines Familienclans um die Macht. Die Handlung der Bhagavad Gita setzt auf dem Schlachtfeld ein. Arjuna sitzt da und weiß nicht weiter. Gegenüber stehen ihm seine Verwandten, gegen die er nun kämpfen soll, sagt Anna Trökes.
Und er will nicht kämpfen, weil er eben so ein Guter ist. Er sagt, also er möchte jetzt selber lieber getötet werden. Er sitzt da, der hat einen völligen Nervenzusammenbruch. Und jetzt geht die Yoga-Belehrung los. Also für mich ist Bhagavad Gita ein super konkreter und wirklich genialer Coaching-Text.
Das Coaching übernimmt in diesem Fall Krishna. Krishna ist ein Gott mit einer Geschichte und einer Persönlichkeit. Er unterscheidet sich insofern von dem unpersönlichen Urgrund des Seins aus den früheren Texten, dem Brahman. Ansonsten hat er die gleiche Funktion. Er ist ewig, allmächtig und durchzieht den Kosmos und alles Seiende. Er ist ebenso das Gegenstück zum wahren Selbst. Dieser unveränderliche Kern in uns ist gewissermaßen Krishnas göttlicher Funke. Nun lehrt Krishna Arjuna vier verschiedene Wege, sein authentisches Selbst zu finden.
Erster Weg: Jnana Yoga, der Weg der Erkenntnis.
Jnana Yoga wird auch mit Weg des Wissens übersetzt. Allerdings führt das ein wenig in die Irre. Denn das Ziel ist nicht das Anhäufen von Wissen. Es geht mehr darum, so kundig zu werden, dass es uns leichter fällt, richtige Urteile zu treffen. Arjuna beispielsweise trifft das klassische Fehlurteil. Er verwechselt die vergänglichen Körper seiner Feinde mit deren unvergänglichem Selbst. Krishna lehrt ihn zu unterscheiden, was er töten kann und was in jedem Wesen ewig und daher auch nicht zu töten ist. Er ermutigt ihn so, in den unausweichlichen Kampf zu ziehen.
Wer dieses Selbst als unzerstörbar, ewig, ungeboren und unvergänglich erkennt, wie und wen kann dieser töten oder töten lassen. So wie ein Mensch abgetragene Kleider wegwirft und neue, andere anlegt, so wirft das verkörperte Selbst weg und verbindet sich mit anderen, die neu sind.
Auch Patanjali bezieht sich im Yoga-Sutra auf das Jnana-Yoga. Schließlich hält er unsere Verwechslung des Ich mit dem wahren Selbst für den Ursprung unserer Probleme. Auch die anderen Wege des Yoga finden sich in Ansätzen in seinem Yoga-Sutra wieder.
Zweiter Weg, Dhyana-Yoga, der Weg der Versenkung.
Arjuna ist mitten auf dem Schlachtfeld verwirrt. Er kann buchstäblich nicht mehr klar denken. In diesem Moment rät ihm Krishna, innezuhalten. Um die innere Stimme zu hören, braucht es ein Zurückziehen der Sinne.
So wie eine Schildkröte ihre Glieder zurückzieht.
Es geht beim Dhyana-Yoga also darum, den Blick nach innen zu richten, unsere Sinne von den Objekten lösen und uns auf unser Selbst fokussieren, beispielsweise in Form von Meditation.
Dritter Weg, Karma-Yoga, der Weg des Handelns.
Der dritte Weg des Yoga betrifft alle Arbeiten, Taten, Handlungen, Gedanken. Es geht darum, dieses Aktivsein so zu gestalten, dass es eben nicht vom wahren Selbst ablenkt. Dazu ist es wichtig, sich über die eigenen Motive klar zu werden. Denn normalerweise handeln wir, weil wir eine Belohnung, Anerkennung oder einen positiven Effekt für uns erhoffen. Genau das ist aber das Problem. Davon müssen wir uns im Karma-Yoga freimachen.
Du bist zuständig allein für das Tun. Niemals aber für die Früchte des Handelns. Dein Motiv soll nie die Frucht deines Handelns sein. Hafte aber auch nicht an der Vorstellung des Nichthandelns an.
Es geht darum, im Handeln gleichmütig gegenüber den Effekten des Handelns zu bleiben. Dann handeln wir im Einklang mit unserem innersten Selbst. Damit kommen wir zu einem weiteren Aspekt. Wir hatten bereits angedeutet, dass unser Selbst verwandt ist mit dem Brahman oder auch Krishna, also dem höchsten Seinsprinzip. Es ist unser Anteil daran. Das bedeutet, dass im Menschen wie in allem Sein etwas Göttliches ist. Wenn wir uns also auf das Selbst einlassen, dann führt das dazu, die Gegenwart Gottes in uns selbst erfahrbar zu machen. Ein Gedanke, der auch in der christlichen Mystik populär war, etwa bei Meister Eckhart. Er schreibt:
Richte dein Gemüt allzeit auf ein heilsames Schauen, bei welchem du Gott in deinem Herzen trägst, als den Gegenstand, von dem deine Augen nimmer wanken.
Man könnte sagen, Karma-Yoga fordert, ähnlich wie Meister Eckhart, den Alltag zum Gebet zu machen.
Der vierte Weg, Bhakti-Yoga, der Weg der Verschmelzung mit dem göttlichen Prinzip.
Krishna und Brahman stehen als Urgrund des Seins keineswegs in Konkurrenz. Krishna selbst erwähnt Brahman und glaubt, dass er als persönlicher Gott eine Brücke zu Brahman schlagen kann.
Wer mir durch unbeirrte Sammlung in liebender Hingabe dient, der ist fähig, mit Brahman eins zu werden. Denn ich bin die Grundlage des Brahman, des Unsterblichen, Unvergänglichen und der weißen, universalen Ordnung und der einzigartigen Seligkeit.
Damit formuliert er auch das oberste Ziel aller Yoga-Praxis, das Einswerden mit dem Göttlichen. Damit ist keine schwärmerische Hingabe gemeint. Voraussetzung sind die drei anderen disziplinarischen Wege. Es geht also gerade darum, nüchtern zu werden, um Gott über das Selbst zu erfahren. So sagt Krishna zu Arjuna:
Der, der mich überall sieht und alle Dinge in mir sieht, den verlasse ich niemals. Und niemals verlässt er mich.
Dieser höchste Zustand bedeutet auch, alle Dinge in ihrem wahren Kern zu erkennen, der gleichermaßen ihr Anteil am göttlichen Urgrund ist. Die materiellen Dinge binden nicht mehr. Der Mensch lässt sich auf den wahren Kern seiner selbst ein und erkennt das göttliche Prinzip in der Welt. Auch Patanjali kennt im Yoga-Sutra diesen Zustand des Verschmelzens mit dem Urgrund des Seins. Nur ist bei ihm das sogenannte Samadhi weniger religiös gefärbt.
Während der Einatmung hebt die Arme, Arme über die Seite, über Mitte.
Aber was hat dies alles nun mit dem Yoga zu tun, den so viele Menschen im Westen betreiben? Es soll zumindest die Tür zu dieser Erfahrung einen Spalt öffnen. Auch wenn sich Yoga-Lehrerin Antje Schäfer klar ist, wie schwer das ist.
Weil Yoga einfach doch auch eine sehr klare Zielsetzung hat, dass du den Zustand von Yoga, die Vereinigung mit dem Göttlichen, erleben willst. Und das ist jetzt, wenn du die Leute erstmal fragen würdest, würden die Leute jetzt nicht sagen, ja, das ist, warum ich Yoga übe.
Ausatmen, Po auf die Fersen, Beine strecken, bis in den nach unten schauen.
Wie in vielen Yoga-Studios in Großstädten geht es im Münchner Jivamukti-Studio sportlich zu. Von einer Übung wechseln die Yogis in die nächste. Liegestütz, stehender Spagat, Handstand. Nach anderthalb Stunden sind die meisten erschöpft und verschwitzt. Von Gymnastik ist weder bei Patanjali noch in der Bhagavad Gita die Rede. Diese Übungen werden erst um das Jahr 1000 im sogenannten Hatha-Yoga genauer beschrieben. Damit kein Missverständnis entsteht. Hatha-Yoga behält die philosophischen Prinzipien der Yogalehre bei. Auch beim Hatha-Yoga sind die Übungen nur Mittel zum Zweck. Hauptfokus der Schriften sind die metaphysischen Grundlagen und Ziele. Als Yoga in den 1920er und ganz besonders in einer zweiten Welle in den 1970er Jahren im Westen populär wird, gehen diese philosophischen Grundlagen allerdings unter. Auch an den Philosophielehrstühlen in Deutschland spielt Yoga praktisch keine Rolle mehr, sagt Indologe Martin Mitwede. Während Platon und Aristoteles zur Pflichtlektüre gehören, hat kaum ein Philosophiestudent jemals etwas von Patanjali gehört.
Und es ist ein Trauerspiel, dass eigentlich indische Philosophie bei uns in Europa nach wie vor sehr wenig gelehrt wird.
Umso verwunderlicher, da sich einige der größten deutschen Philosophen im 19. Jahrhundert sehr ernsthaft und intensiv mit Yoga auseinandergesetzt haben. So sagte Arthur Schopenhauer über die Bhagavad Gita:
Es ist die belohnendste und erhebendste Lektüre, die auf der Welt möglich ist. Sie ist der Trost meines Lebens gewesen und wird der meines Sterbens sein.
Sie hörten Yoga, Denken mit dem Körper von Fabian Mader. Es sprachen Irina Wanka und Christian Baumann. Ton und Technik Markus Huber, Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.